Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, auch heute Morgen herzlich willkommen zum zweiten Teil zu dem Thema für den Glauben kämpfen, der Judasbrief. Wir haben ja die drei Abschnitte, die allerdings ineinander übergehen, wie Irrlehrer Gemeinden unterwandern, wie die Gemeinde Irrlehrer durchschaut und wie Gott seine Gemeinde baut. Wir haben gestern schon 11 Kennzeichen der Irrlehrer kennengelernt aufgrund von Judas 1 bis 10. Es ist ja nur ein Kapitel, deshalb einfach die Verszählung 1 bis 10. Und da einige heute neu dazugekommen sind, möchte ich nur kurz die Stichworte nochmal sagen, dieser ersten 11 Kennzeichen, bevor wir dann weiterlesen, ab Vers 10. Und zwar waren es 11 Kennzeichen, die wir erkannt haben. Erstens, die Irrlehrer schleichen sich in Gemeinden ein. Zweitens, sie haben keine Gottesfurcht. Drittens, sie missbrauchen Gottes Gnade zur Zügellosigkeit, zur Ausschweifung. Viertens, sie verleugnen Gott und Jesus Christus. Fünftens, sie sind Ungläubige. Sechstens, sie sind Ungehorsame. Siebtens, sie sind Unzüchtige. Achtens, sie sind Träumer oder Visionäre. Neuntens, sie sind Antiautoritäre. Sie erkennen keine Ordnung an. Zehntens, sie sind Lästerer. Und elftens, sie sind eingebildete Ignoranten. Sie lästern das, was sie nicht verstehen. Soweit waren wir gekommen. Und nun möchte ich lesen Judas 10 bis 19. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten: In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, die Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ja, Herr, wir bitten dich auch jetzt, leite uns, dass wir dein Wort recht hören und bewahren. Amen. Liebe Geschwister und liebe Freunde, das 12. Kennzeichen der Irrlehrer lautet: Sie betreiben falschen Gottesdienst nach ihrem Willen. Das ist das, was hier beschrieben wird in Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Das Stichwort Kain und Abel. Was war passiert in 1. Mose 4? Die ersten Menschenkinder, Kain und Abel, sie haben zwei verschiedene, unterschiedliche Opfer dargebracht. Abel hatte das Beste gegeben, was er hatte, die Erstgeburt seines Viehs. Und der Herr sah das Opfer gnädig an, hat Abel gegeben. Kain hat von den Früchten des Feldes gegeben. Es wird hier nicht weiter beschrieben, aber aus dem Folgenden wird deutlich, dass Gott das Opfer Abels gefiel, aber das Opfer Kains sah der Herr nicht an. Man kann daraus schließen, dass Kain ein eigen mächtiges Opfer gebracht hatte und nicht das, was dem Willen des Herrn entsprochen hatte. Er hatte einen eigenmächtigen, falschen Gottesdienst praktiziert, nicht der Gottesdienst, der dem Herrn wohlgefällig ist. Und so können wir auch für die heutige Zeit folgern, dass wir gottgefällige, biblische, bibeltreue Gottesdienste feiern sollten und nicht solche Gottesdienste, die dem Herrn nicht gefallen, die wie das Opfer Kains sind und in den Augen Gottes nicht taugen. Die Folge war ja das Gericht Gottes. Kain wurde vertrieben. Er bekam dann zu seinem Schutz das Kainsmal, das ihn nicht jeder töten konnte. Aber es war dem Herrn nicht wohlgefällig, was er getan hat. Und er hatte ja dann auch, das wissen wir, seinen Bruder Abel erschlagen, woraus dann Sünde, Mord und alle diese Gräuel erwachsen sind. Nun gibt es auch heute Gottesdienste, die dem Herrn nicht gefallen. Prüfen wir uns auch da selber. Ich denke, von der Bibel her eindeutig abzulehnen sind folgende Formen von sogenannten Gottesdiensten, etwa interreligiöse Gottesdienste, wo Christen oder die sich so nennen, mit Angehörigen fremder heidnischer Religionen sich treffen, um zu beten. Ich erinnere etwa an das interreligiöse sogenannte Friedensgebet von Assisi, das immer wieder fortgesetzt wurde. Auch auf Kirchentagen trifft man sich mit Götzendienern, um für den Frieden zu beten. Aber es wird das erste Gebot übertreten: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Interreligiöse Gottesdienste. Dann auch, was etwas schwieriger ist, die Frage ökumenische Gottesdienste. Wie weit kann man da gehen? Kann man mit jedem, der sich Christ nennt, mit jeder Kirche, die sich christlich nennt, gemeinsame Gottesdienste feiern? Ich denke, da gibt es Grenzen, die auch vom Wort Gottes ganz klar vorgegeben sind, wo etwa auch zur Heiligen oder Maria gebetet wird, was uns von der Bibel verwehrt ist, können wir keine gemeinsamen Gottesdienste feiern. Oder wo massive Irrlehren vertreten werden mit Sekten und mancherlei Kirchen, wo krasse Irrlehren auftauchen, da müssen wir uns auch fernhalten. Dann gibt es gerade in Hessen, hat das angefangen, sogenannte Tiergottesdienste. Ja, wo man also Tiere, Esel und Pferde und Hunde eingeladen hat. Es waren aber auch Schnaken da. Ich habe gehört, die sind sogar umgekommen dabei, weil sie in die Scheinwerfer des Fernsehens geflogen sind. Ich liebe auch Tiere, aber wir dürfen sie nicht vergötzen. Die Tiere haben nicht einen Geist wie der Mensch. Sie haben sicherlich auch Empfinden und Gemütsbewegungen. Und der Herr hat sie sicherlich auch lieb, hat sie auch geschaffen. Aber in Gottesdienst gehören sie nicht. Da finden wir keine Stelle. Wobei wir gleich von Bileams Eselin noch hören werden. Ja, also wir wollen auch die Tiere lieben, aber keine Gottesdienste. Sie haben wohl sogar Schweine in den Gottesdienst geholt. Ja, also da sehen wir schon, dass das völlig unbiblisch ist. Ja, dann gibt es auch Friedensgottesdienste. Wir sind als Christen auch für Frieden. Aber, liebe Geschwister, kein Frieden um jeden Preis und vor allem kein Friede, wo nicht Jesus allein unser Friede ist nach Epheser 2,14, sondern wo man eben gerade auch oft auf interreligiöse Weise alle möglichen Friedensgestalten, Buddha und Zarathustra und wen auch immer, vielleicht sogar Mohammed, hineinholt für den Frieden. Ein Scheinfriede. Daraus kann kein Friede erwachsen. Ich bin auch dafür, dass wir friedlich auch mit Andersgläubigen umgehen. Versteht mich da nicht falsch. Aber wir können nicht gemeinsam mit ihnen beten. Wir können nicht am gleichen Joch ziehen mit Belial, 1. Korinther 6. Ja, dann die Frage des Abendmahls. Auf Kirchentagen gibt es sogenannte Feierabendmale, wo das auch mit Dingen gemacht wird, mit Cola und mit allen möglichen Sachen, die in der Bibel nicht uns gegeben sind als Elemente für das Abendmahl. Und jetzt habe ich gehört, soll auch Abendmahl für Kinder eingeführt werden. Das wurde selbst vom Gladauer Präses im vorletzten IDEA ist es berichtet worden, Abendmahl ab 6 Jahren. Ja, ich frage mich, liebe Geschwister, wie ist es denn mit der Würdigkeit beim Abendmahl? Es ist doch für Gläubige, die wirklich wiedergeboren sind. Jeder prüfe sich selbst. Kann man das auch schon bei so kleinen Kindern erwarten? Also, ich finde das äußerst problematisch, wenn man jetzt so weit geht und praktisch den Tisch für alle öffnet. Es sollten nur die Wiedergeborenen, die auch versöhnungsbereit sind, von sich aus zum Abendmahl gehen. Ansonsten empfängt man es sich zum Gericht, 1. Korinther 11. Und dann gibt es auch sogenannte Spaßgottesdienste, wo dann nur noch, ich sag's mal so, geblödelt wird, wo Lachparade gab's mal beim Christiwell und Jesus als Lachkünstler wurde vorgestellt. Ich finde das eine Gotteslästerung. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Und auch okkulte Musikformen sollten wir äußerst vorsichtig sein, die etwa aus den afrikanischen Stammesreligionen stammen oder Trance-Musik aus dem Hinduismus. Sowas dringt ja auch immer stärker in christliche Bereiche ein. Wir sollten uns weder in eine ungeistliche Ekstase noch in eine die Nüchternheit raubende Trance hineinbringen lassen, sondern den Herrn anbeten durch gesunde geistliche Lieder. Und dann gibt es auch zunehmend Heilungsgottesdienste. Ich denke schon, dass Gott auch heute heilen und Wunder tun kann. Es gilt dann Jakobus 5. Man soll die Ältesten rufen, die Sünden bekennen, sich salben und über sich beten lassen, aber man soll keine Show veranstalten. Ich finde nirgends, dass Jesus sagt, macht eine große Heilungsshow und dann zeigt die Sensation. Aber so wird es heute gemacht. Er hat sogar gesagt, erzähle es nicht weiter. Und Jakobus 5 ist das, was für die Gemeinde gilt, in Ehrfurcht und auch Verantwortlichkeit. Aber heute gibt es immer mehr das Phänomen des Umfallens nach hinten. Aber liebe Geschwister, gemäß Jesaja 28, Vers 13 ist dieses Umfallen nach hinten ein Zeichen des Gerichts, weil nämlich die Blöße dabei aufgedeckt wird. Wir haben es im letzten Zeitjournal durch das Zeugnis von Joachim Friedl ausführlich dargestellt, wie er das plötzlich gemerkt hat. Er fällt ja nach hinten um, passiv in Trancezustände. Nach 1. Korinther 14, wer Gott anbetet, neigt sich auf sein Angesicht nach vorne und betet den Herrn an. Er fällt nicht besinnungslos nach hinten, sondern das ist nach Jesaja 28, 13 Zeichen des Gerichts und auch nach anderen Stellen, etwa auch Eli, der rücklings fällt und dann sich erschlägt und viele andere Beispiele für dieses nach hinten fallen. Die Frage zu diesem 12. Kennzeichen auch an uns: Feiern wir Gottesdienst nach Gottes Wort und Willen? Und wird das Abendmahl bei uns nur an Gläubige ausgeteilt, die es auch würdig empfangen können, ohne es zum Gericht zu nehmen? Das war der Weg Kains. Nun, und davon sollen wir uns fernhalten. Dann, sie haben sich um des Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben. Das ist das nächste Kennzeichen. Ich möchte so formulieren, das 13. Kennzeichen der Irrlehrer. Sie sind habgierig und gewinnsüchtig, genauso wie Bileam. Was war passiert? In 4. Mose 22 bis 25, in mehreren Kapiteln wird uns das erzählt, dass Israel kurz vor der Einwanderung ins gelobte Land steht, die Moabiter stehen noch dazwischen und der Moabiterkönig Balak möchte dem falschen heidnischen Propheten Bileam Geld geben, Wahrsagegeld wird es genannt in Kapitel 22, damit er die Israeliten verflucht, damit sie nicht siegen können im Krieg gegen die Moabiter. Ja, er möchte ihnen also Bestechungsgeld diesem falschen Propheten Bileam geben, der am Euphrat übrigens wohnt, Irak-Iran-Gebiet, und er soll Wahrsagen gegen Israel und es verfluchen. Aber er kann es nicht. Gott selber tritt diesem Bileam in den Weg und ganz bekannt, das wissen auch die Kinder, durch die sprechende Eselin auch. Das heißt, ein Engel tritt in den Weg und die Eselin sieht ihn, aber der Bileam nicht und er kann nicht weiter. Und er schlägt diese Eselin mehrfach und plötzlich tut Gott das Wunder, dass diese Eselin spricht. Ja. Ich glaube das. Gott kann alles tun. Er hat die Eselin geschaffen. Er kann sie auch so sprechen lassen, dass der Mensch es versteht. Und das sind Dinge, die ja uns zu denken geben. Er kann Israel nicht verfluchen. Gott hat es selber verhindert. Allerdings hat Bileam dann in 4. Mose 25 wird es beschrieben, dazu beigetragen, dass Israel in Hurerei und Götzendienst verfallen ist, dass sie moabitische Frauen genommen haben, was vom Herrn im Alten Bund streng verboten war. Es gab natürlich auch Ausnahmen, wenn man an Ruth denken, aber an dieser Stelle war es verboten. Und es ist entstand dann Hurerei und Vermischung daraus. Und es sind viele gestorben und Mose und Aaron mussten Fürbitte tun für das Volk, beziehungsweise die Söhne dann auch von Aaron oder die Nachkommen. Pinehas, glaube ich, war es, der dann die Unzüchtigen durchbohrt hat. Und dann wurde diese Plage von ihnen genommen. Ja. Habgier und Gewinnsucht. Bileam war ein bestechlicher Prophet, ein falscher Prophet. Und wie ist es denn heute mit dem Geld in Gemeinden? Die Fragen stellen sich in dem Zusammenhang. Nehmen wir auch Geld, damit wir entsprechend so predigen, wie es bestimmte Leute wollen? Eine gefährliche Geschichte. Machen wir uns nicht abhängig von Geld, sondern machen wir uns allein abhängig vom Wort Gottes. Es gibt manchmal beschämende Kollektenpredigten in Versammlungen. Manchmal gehen die schon länger als die eigentlichen Predigten. Und das ist ein großer Missstand. Ich habe selber mal miterlebt bei einem sogenannten Missionsfest. Da wurde also 5 Minuten lang gesagt, wie man das Geld einlegen soll. Man soll erst Gymnastik oben machen, dann mit den Fingern immer tiefer und dann die Taschen leeren und dann natürlich nur Scheine und so weiter. Ich möchte es nicht weiter ausführen. Das war so abstoßend, dass ich da nichts gespendet habe. Bileam-Geist, Geld und Habsucht, um des Gewinnes willen will man Dinge tun. Die Geldliebe verdeckt die Liebe zum Herrn. Und wir sollten nicht predigen, was Geldgeber hören wollen. Brot ich esse, das Lied ich sing. Ist das bei uns auch so? Oder sind wir allein vom Herrn abhängig? Das gilt auch für Verkündiger des Wortes. Ja, und jeder sollte sich dem Wort unterstellen, auch der, der spendet für Diener Gottes. Und genauso auch der Diener Gottes selber. Und so auch hier die Frage, predigen wir das Evangelium ohne geldgierige Hintergedanken und Habsucht? Sind wir abhängig allein vom Herrn Jesus Christus und nicht von Menschen? 14. Kennzeichen, auch in Vers 11. Sie sind durch die Widersetzlichkeit, durch den Aufruhr Koras ins Verderben geraten, diese ihr Lehrer. Dieses Kennzeichen möchte ich so formulieren für uns heute und auch damals natürlich. Sie greifen die Diener an, die Gott eingesetzt hat. Aufstand gegen die von Gott berufenen Diener in der Gemeinde. Was sind Kennzeichen der Diener, die Gott berufen hat in der Gemeinde? Zum Beispiel, dass sie Gottesfurcht haben, dass sie wiedergeboren sind, dass sie wirklich einen rettenden Glauben haben. Nicht nur einen Kopfglauben, sondern einen Herzensglauben, ein Vertrauen auf den Herrn. Dass sie bibeltreu sind, dass sie keine Abstriche machen am Wort Gottes. Dass sie dem Herrn gehorsam sind. Sicher, auch Verantwortliche in den Gemeinden sind zugleich Sünder und Gerechtfertigte, aber sie sind doch dem Herrn gehorsam und tun Buße über ihre Sünde und fragen nach des Herrn Willen. Und sie sind demütig. Sie stellen sich nicht als Autokraten, als Gewaltherrscher über die Gemeinde, sondern handeln in Liebe und Verantwortungsgefühl gegenüber den Brüdern und Schwestern und auch den Ungläubigen, die in die Gemeinde kommen. Was war damals bei der Rotte Kora, so wird es ja genannt in 4. Mose 16, eingetreten? Kora, das war ein Levit und er wollte das Priestertum haben. Die Leviten haben ja nur gedient an der Stiftshütte, aber er wollte Priester werden. Und es haben auch andere sich mit ihm verbündet, Datan und Abiram und 250 einflussreiche Personen, heißt es, aus der damaligen israelitischen Gemeinde in der Wüste, wo sie noch in der Wüste Sinai waren vor der Zeit, als sie ins gelobte Land kamen. Sie haben sich verschworen, etwa 250 Menschen gegen Mose und Aaron, die von Gott berufenen Diener des Volkes Israel. Nun, was war ihr Argument? Sie wollten, man höre genau, Demokratie in der Gemeinde einführen. So möchte ich es mal beschreiben. Sie haben gesagt, wörtlich in 4. Mose 16, Vers 3, ihr beansprucht zu viel, ihr Mose und Aaron, ihr beansprucht zu viel, die ganze Gemeinde ist heilig. Das heißt, wir wollen alle die Macht, wir wollen alle an die Macht. Der Begriff Macht ist vielleicht missverständlich, aber was ist das biblische Prinzip? Ist es die absolute Demokratie oder was ist das biblische Prinzip? Das Ältestenprinzip, ganz klar. Gott ist nämlich nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. 1. Korinther 14, Vers 33. Wenn jeder gleichermaßen den Ton angibt, dann ist heilloses Chaos. Deshalb hat Gott gesagt, es müssen berufene Männer übrigens berufen werden als Älteste, damit es Ordnung in der Gemeinde hat und die den Willen Gottes erkennen und weitergeben. Natürlich, liebe Geschwister, es gibt das allgemeine Priestertum, gemäß 1. Petrus 2, Vers 9. Aber da schließt nicht aus, dass die Gemeinde Ordnung braucht. Wir müssen die Bibel im Zusammenhang lesen. Ja? Allgemeines Priestertum, jeder ist von Gott geheiligt, jeder, der wiedergeboren ist, das heißt allgemeines Priestertum. Und jeder darf natürlich auch beitragen zum Bau der Gemeinde und des Reiches Gottes. Und doch hat Gott gesagt, ihr müsst bestimmte Männer einsetzen, die die Hauptverantwortung tragen. Das ist ganz deutlich, ich lese als Stelle dafür 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7. Ganz kurz, da werden die Kennzeichen genannt eines biblischen Ältesten. Da heißt es, glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. So die Kriterien für biblische Ältestenschaft. Ja, und die Rotte Kora wollte das nicht anerkennen. Und Gott hat eingegriffen. Er hat die Erde geöffnet und hat diese Rotte in den Erdboden verschlungen. Sie sind direkt ins Totenreich gefahren. So hat der Herr im alten Bund eingegriffen, auch noch im neuen Bund bei Ananias und Sapphira. Wie gnädig, dass Gott das heute nicht immer gleich tut, wo unbiblische Strukturen auftreten, unbiblische Ältestenstrukturen. Wir haben die Kriterien gehört. Und die Frage auch an uns heute, berufen auch wir Älteste in unseren Gemeinden gemäß diesen Kriterien von 1. Timotheus 3. Beten wir für sie und hören wir auf ihre Weisung? Im Wissen natürlich, dass auch sie nicht unfehlbar sind. Ja, wir dürfen auch unsere Meinung ihnen sagen und sie werden dann, wenn sie biblisch und geistlich denken, darüber beten, sich auch korrigieren lassen, wenn es von der Bibel her anders ist, als sie es zunächst erkannt haben. Wir hatten jetzt auch einen Fall in unserer Gemeinde, möchte ich jetzt nicht ausführen, aber die Ältesten sind keine Päpste. Ja, nur der Papst ist ja bekanntlich unfehlbar, in Anführungsstrichen. Ihr wisst, wie ich das meine. Er hat sicherlich mit am meisten geirrt, aber es wird so gelehrt, unfehlbares Papsttum. Das wollen wir in den Gemeinden nicht haben und doch uns unterordnen, da wo die Ältesten gemäß der Bibel handeln. Nächstes Kennzeichen, Vers 12. Die Irrlehrer sind Schandflecken beim Liebesmahl. Schandflecken beim Liebesmahl. Es ist schlimm, wenn man sich beschmutzt beim Essen. Ich trage auch gern noch ein Lätzchen. Die Kinder freuen sich immer, wenn der Papa auch ein großes Lätzchen trägt. Ja. Ein Fleck, der verunreinigt sehr schnell einen Anzug, ein Hemd. Und so ist es auch Schandflecken beim Liebesmahl, die verunstalten eine Gemeinde. Das sind Menschen, die sich unwürdig verhalten beim Liebesmahl. Das Liebesmahl war in der Urgemeinde gemeinsam gefeiert worden mit dem Abendmahl oder Brotbrechen. Ja, da hat man nicht nur das Abendmahl gefeiert, sondern auch noch gegessen zusammen, auch getrunken. Aber es gab Missstände. Es gab Missstände. Ich lese dazu einmal 1. Korinther 11, Vers 20 bis 22. 1. Korinther 11, 20 bis 22, da ist ja auch sind ja auch die Einsetzungsworte des Abendmahls, dann im Anschluss. Aber vorher heißt es folgendermaßen. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Es gab also Missstände, dass man egoistisch gehandelt hat, dass man, die einen haben alles weggegessen und sich sogar betrunken, die anderen haben nichts bekommen von dem, was man an sich teilen sollte miteinander, ja, beim gemeinsamen Liebesmahl. Es war ja gerade auch der Sinn, dass auch die Armen gesättigt werden. Das war eine ganz große Herausforderung und auch ein Vorzug der ersten Christen, dass sie miteinander geteilt haben. Es gibt auch heute noch christliche Gemeinschaften, die das tun, diese Liebesgemeinschaft, etwa auch die Hutterer und Mennoniten viele und so weiter. Gütergemeinschaft. Aber das wurde damals durchbrochen durch egoistische Menschen, die nur an sich gedacht haben. Fressen, betrunken, Vernachlässigung der Armen, Missstände bereits auch in der Urgemeinde. Und dagegen hat das Wort Gottes, hat der Apostel Paulus im 1. Korinther 11 ganz deutlich geschrieben. Wie ist es auch bei uns, wenn wir gemeinsam essen, nehmen wir Rücksicht aufeinander, fragen wir erst den anderen, ob er noch etwas möchte oder raffen wir alles an uns? Glaube und Liebe gehören auch hier zusammen. Gehen wir würdig und liebevoll miteinander um und respektieren wir die Heiligkeit des Liebesmahls und des damit verbundenen Abendmahls? 16. Kennzeichen. Sie weiden sich selbst. Hier heißt es, Hirten, die sich ohne Scheu selbst weiden, in Vers 12. Ich sage so, die Irrlehrer sind Hirten, die sich selbst weiden. Wen soll ein Hirte weiden? Die Schafe. Aber wenn es Hirten gibt, die sie selbst weiden, die vernachlässigen die Schafe. Die denken an sich zuerst und an die anderen zuletzt. Der gute Hirte, wer ist er? Der Herr Jesus selber. Er hat sogar sein Leben gelassen für die Schafe. Ich bin der gute Hirte, der Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber kommt nur, um zu stehlen und zu töten. So in Johannes 10, sagte Herr Jesus. Mietlinge, das heißt schlechte Verwalter der Herde, sie suchen nur ihren eigenen Genuss, ihren eigenen Vorteil, ihren eigenen Wohlstand, ihre eigene Macht und ihr eigenes Geld. Ihnen geht es dann nur um Geld, Prestigeobjekte und Ähnliches. Ich habe gerade gehört von einem Fall, wo in einer Gemeinde gesagt wurde, wir wollen es jetzt verdoppeln, jetzt bauen wir ein doppelt so großes Gemeindehaus. Und die Gemeinde war sich nicht einig, man hat es trotzdem gemacht, eine Art Prestigeobjekt. Und was ist passiert? Die Gemeinde ist nicht gewachsen, sie hat sich sogar gespalten. Und diese Gemeinde ist jetzt sogar hoch verschuldet und am Ende praktisch. Es ist schlimm, wenn Menschen sich selber weiden, sich selber ein Denkmal setzen wollen und nicht daran denken, ob man die Kosten hat, um den Turm zu bauen. Lassen wir uns auch da immer wieder warnen vor solchen Fällen. Also der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, Mietlinge suchen aber nur das ihre. Wer Verantwortung in der Gemeinde trägt, wer ein guter Hirte sein möchte, der soll opferbereit sein. Bereit sein, sich selber hinzugeben für die Herde, so wie es der Herr Jesus getan hat. Er soll von sich wegschauen. Er soll die Gemeinde im Blick haben und das Beste für sie suchen. Ich denke jetzt an den Fall von einer Gruppe koreanischer Christen, die von den Taliban gefangen war. Und da wurden zwei umgebracht. Das eine war ein Computerspezialist, der andere war der Älteste dieser Gemeinde oder auch der Pastor. Ja, der hat sich wahrscheinlich, so nimmt man, kann man annehmen, selber gemeldet, wenn sie jemand hinrichten wollten. Er hat sein Leben gelassen für die anderen. Wir haben das vor einigen Wochen in der Presse gehört. Und ja, das heißt Hirte, dass ich mich auch selber dann opfere für die Herde. Sind auch wir bereit, den anderen höher zu achten als uns selbst, uns für ihn einzusetzen, ja, selbst unser Leben für die anderen zu lassen? Das 17. Kennzeichen. Sie sind aufgeblasen, die Irrlehrer sind aufgeblasen und doch leer. Das ist das Bild von den Wolken ohne Wasser. Aufgeblasen, richtig große, dicke Wolken und doch leer, sie geben kein Wasser. Besonders im Orient ist das sehr schlimm, wenn man lange keinen Regen hatte und dann kommen Wolken und sie lassen das Wasser nicht fallen. Sie gehen vorbei, gehen weiter. Wie traurig, wie tödlich. Wolken ohne Wasser. Und wenn man das Bild jetzt auch auf die Gemeinde überträgt, dann kann man sagen, mehr Schein als Sein. mehr Schein als Sein. Ein Scheinchristentum, ein Scheinhirtentum auch. Da werden heute große Programme gemacht, mit guter Absicht, zur Gottesdienstbelebung, zur Evangelisation. Man macht riesige Vorprogramme, man lädt Clowns ein, Pantomime-Künstler, Radfahrer, Sportler, Eventkünstler, Politiker, auch wenn die oft gar nicht gläubig sind, hochrangige Kirchenvertreter. Da war der EKD-Ratsvorsitzende, der kurz vorher die Homosegnung befürwortet hatte, bei Pro Christ eingeladen, im Vorprogramm. Ganz tolles Zeugnis, in Anführungsstrichen. Ich will jetzt den Namen nicht nennen und wo das genau war, aber er hat vielleicht im Zeitjournal gelesen. Das sind Dinge, die ich nicht mehr begreife. Einerseits will man missionieren, dann lädt man Leute ein, die bereits die große Ökumene feiern. Kann man gar nicht mehr missionieren, ne? In der großen Ökumene, die ja ins Antichristliche mündet. Große Programme, Marketingmethoden, psychologische Untersuchungen, wie man die Leute am besten packen kann und Entertainment. Aber liebe Geschwister, wenn es nicht vom Wort Gottes her legitimiert ist, wenn es nicht ganz klar biblisch begründet ist, dann sind das Seifenblasen, wo der Geist Gottes nicht wirken kann. Eine unfruchtbare Keit, Wolken ohne Wasser. Und diese Bekehrungen, die dann entstehen, es gibt sicherlich auch manchmal Bekehrungen, aber es sind oft auch Totgeburten. Es sind Bekehrungen oberflächlicher Art, die genauso oberflächlich sind wie das Programm. Ist doch logisch, ja? Wenn man den Leuten ein prima Fernsehunterhaltungsprogramm bietet, dann haben die den Eindruck, ja, ich kann mein Christsein genauso im Fernsehsessel jetzt führen. Brauche ich nicht Großes machen und genau dieses Oberflächliche weiterführen. Und deshalb haben wir so viel oberflächliches Christsein in vielen Gemeinden, wo nicht wirklich eine tiefgründige Buße und Umkehr geschehen ist, wo der Mensch nicht wirklich zusammengebrochen ist vor dem Kreuz. Ich elender Sünder, wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes? Da hat man den Leuten gesagt, komm zu Jesus und es geht dir gut und du bist wer und Gott möchte dich annehmen, wie du bist und so weiter. Ja, so oberflächliche Floskeln, die man manchmal auch hört. Aber die Frage an uns, sind wir erfüllt vom Herrn und seiner Kraft, von seiner Klarheit, auch bei der Mission, damit wir Frucht bringen, gemäß Galater 5, Vers 22, Liebe, Freude, Friede, Glaube, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Keine Wolken ohne Wasser, sondern fruchtbare Evangelisation und fruchtbare Gottesdienstbelebung aufgrund des Wortes Gottes. Das Wort, die Verkündigung und gute geistliche Lieder sollen im Zentrum stehen, nicht oberflächliche Schaumschlägerei, aus denen kein Wasser fließt. Das nächste, das 18. Kennzeichen. Die Irrlehrer sind orientierungslos und verwirren andere. 18. Kennzeichen. Das ist das, was hier steht. Sie sind von Winden umhergetrieben. Orientierungslos. Wie der Wind und verwirren andere. Der Wind weht, wo er will. Sicherlich. Auch ein Bild für den Geist Gottes. Einerseits, aber andererseits an dieser Stelle nicht positiv gemeint, sondern dieser Wind, der einfach mal da und mal dort weht. Und die Frage auch, ihr Lehrer, ja, es sind eben Menschen, die jeder zeitgeistigen Lehre und Irrlehre anhängen, mal heute dieser Lehre, morgen jener Lehre, heute ist das modern, morgen ist jenes modern. Und dann, man schwimmt kräftig auf der Welle des Zeitgeistes mit. Man hat keinen festen Stand, keine Wurzeln, das wird auch gleich noch kommen, nicht fest verwurzelt im Fundament Jesus Christus. Irrlehrer leben in der Irre und führen leider auch andere oftmals dann in die Irre, die ihnen folgen. Es sind, der Herr Jesus drückt so aus, blinde Blindenleiter und das heißt verführte Verführer, sind auch selber verführt und verführen andere. Und dagegen die Frage an uns, haben wir einen festen Stand im Wort Gottes oder werden wir vom Wind jeder Lehre oder Irrlehre hin und her getrieben? Von Winden umhergetrieben. Nächstes Kennzeichen, auch in Vers 12. Unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Das möchte ich so formulieren. Die Irrlehrer sind völlig unfruchtbar. Völlig unfruchtbar. Also nochmals. Unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Zweimal abgestorben, das heißt absolut tot. Und wir wissen auch, dass die Heilige Schrift redet von einem zweifachen Tod. der leibliche Tod und der geistliche Tod für die Ewigkeit. In dem Pfuhl, der Feuer, wo Feuer und Schwefel brennt, ist der zweite Tod, die ewige Verdammnis. Und solche Irrlehrer sind keine wahren Christen. Sie haben nicht den Geist Gottes. Ihnen fehlt das Lebensfundament, Jesus Christus. Sie kommen nicht von Jesus, sondern aus der Hölle, wenn man genau nachprüft. Sie produzieren sich selbst und ihre Ideen mit frommem Anstrich vermischt, immer fromm lackiert. Aber im Inneren wohnen Fäulnis, Moder und Tod. Und deshalb, liebe Geschwister, sind wir aufgerufen, bei allen Bewegungen zunächst einmal die Wurzeln zu prüfen. Woraus ist dieses Denken entsprungen? Ich beschäftige mich ja viel mit Sekten, Weltanschauungen, Ideologien, Zeitströmungen. Und immer prüfe ich zuerst die Wurzeln. Was ist die Wurzel dieses Denkers und dieses Denkens? Wo kommen sie her? Und oft kommen sie aus der Esoterik, bis hinein im christlichen Bereich, ein Evangelium des positiven Denkens, der Selbstverwirklichung. Da hängt oft esoterisches Gedankengut damit zusammen. Also okkultes Gedankengut. Esoterik und Okkultismus ist das gleiche, nur ist das eine griechisch, andere lateinisch, ja, die Wurzel des Wortes. Und deshalb die Wurzeln prüfen. Zum Beispiel auch, ob Dinge aus der Psychologie kommen. Manches nennt sich nur christlich, aber im Grunde sind es psychologische Methoden, die in Gemeinden eindringen. Gruppendynamische Verführungen. Prüfen wir die Geister, ob sie von Gott sind. Und prüfen wir das Fundament. Es kann nur ein tragfähiges Fundament geben, das uns im Leben und Sterben hindurchträgt. Und das steht in 1. Korinther 3, Vers 11. Ein anderes Fundament kann niemand legen als das, das gelegt ist, welches ist oder welcher ist unser Herr Jesus Christus. Da steht im Griechischen der Begriff für Fundament, Grundlage. Da, wo Jesus, und zwar der biblische Jesus Christus, allein das Fundament ist, da dürfen wir drauf aufbauen, aber nicht, wo irgendwelche zweifelhaften Quellen vorliegen. Es gibt manche Strömungen, da ist einerseits biblisches und auch tiefenpsychologisches. C.G. Jung ist auch eine Zeit lang sehr modern gewesen. Heute ist es Drewermann und anderes. Ja, wo also solche, die sich Christen nennen, aus verschiedenen, auch trüben Quellen schöpfen. Da seien wir wachsam und machen diese Vermischung nicht mit. Und so auch die Frage an uns. Ruht unser Leben auf diesem einzigen, tragfähigen Fundament Jesus Christus? Auch dann, wenn wir als Fundamentalisten verschrien werden sollten. Da haben wir genau ja das Problem. Dieses Kampfwort, das war ursprünglich ein positiver Begriff, kommt ja aus dem Amerikanischen, The Fundamentals, die Grundlagen. Das war eine Schriftenreihe von bibeltreuen Theologen Anfang des 20. Jahrhunderts gegen den Liberalismus. Aber dann durch die islamische Gewalttätigkeit, sogenannter islamischer Fundamentalisten, ist dieser Begriff immer mehr in Verruf gekommen, sodass man heute sich damit schwer tut. Und doch hat es eine ursprünglich gute Bedeutung. Als Christen sind wir natürlich nicht gewalttätig, denn für uns gilt die Bergpredigt, die Feindesliebe. Wir kämpfen allein mit dem Wort Gottes und nicht mit dem Schwert gegen andere. Aber es ist böswillig, wenn das alles in einen Topf geworfen wird, wenn wir auf eine Stufe mit Terroristen und Mördern gestellt werden. Das ist auch ein Kennzeichen der Endzeit, dass man mit solchen Waffen jetzt gegen Gläubige und ja, die Wahrheit liebende Christen kämpft. Das 20. Kennzeichen, übrigens, dass wir beruhigt sein, sind 28 Kennzeichen. Also, wenn es jetzt heute Morgen wir nicht durchkommen, versuchen wir heute Mittag noch das abzuschließen und dann auch den letzten Punkt, wie Gott seine Gemeinde baut. Aber das 20. Kennzeichen der Irrlehrer aus dem Judasbrief ist, die Irrlehrer wirken dynamisch und produzieren Schande. Wo steht das im Text, fragen Sie sich? Nun, das steht in Vers 13. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Sie wirken dynamisch und produzieren Schande. Wenn Sie schon am Meer waren, wissen Sie, wilde Wellen, viel Bewegung, viel Action, viel Schau und dann bricht sich's am Ufer und strömt aus. Das hat Gott so eingerichtet. Ich sage unseren Kindern immer, guck mal, wie Gott das alles gemacht hat. Das Meer darf nicht weiter als hier zum Ufer. Ja, außer wenn natürlich eine Katastrophe ist, Tsunami und so weiter. Aber normalerweise genau begrenzt. Es ist faszinierend, wenn man das mal bedenkt bei diesen riesigen Wassermassen. Auch ein Gottesbeweis, ja. Aber hier dieses Bild mit den Wellen, sehr dynamisch und produzieren Schande. Was wird ans Meer geworfen, an das Ufer? Da kommt auch der ganze Müll, den Menschen hineingeworfen haben, dann wieder raus. Oder eben auch Algen. Man muss es dann wegräumen, damit die Leute da baden können. Haben wir selber auch schon gesehen. Kommen immer Leute, die es dann wegräumen. Also nicht immer so angenehm, was dann aus dem Meer herausgespült wird. Gerade so der Schmutz, ja, den drückt es ans Ufer, den will es nicht drin haben. Und so ein Bild auch dafür. Schaumschlägerei auch hier. Und ein Beispiel, es wird heute oft viel Gewaltiges verheißen. Wir rufen jetzt das Feuer des Heiligen Geistes herab. Es kommt große Erweckung. Wir evangelisieren mit Zeichen und Wundern. Da passiert etwas. Tausende geheilt. Gerade jetzt wieder war ein entsprechender Evangelist in Deutschland. Und in Afrika sollen angeblich ja Millionen da kommen und Tausende geheilt werden. Mag ja sein, dass Millionen kommen, aber die Heilungen sind fragwürdig, wie ich immer wieder höre. Es wird fast nicht nachgeprüft. Nachher gehen die Leute wieder zurück. Und dann heißt es von solchen Missionswerken, wir haben keine Zeit, das medizinisch nachzuprüfen, was dann letztendlich draus geworden ist. Ich schließe nicht aus, dass Gott heilen kann, aber ich schließe auch nicht aus, dass Satan in gewissem Rahmen heilen und Wunder tun kann. Das sagt uns die Bibel auch deutlich. Deshalb gilt es auch hier besonders, die Geister zu prüfen. Aber hier nun, große Versprechungen, große Erweckung wurde schon vor Jahrzehnten auch in Europa verheißen, ist bisher nicht eingetroffen. Aber was ist manchmal hinter den Kulissen? Ein Geschäftsunternehmen, Marketingprinzipien, Geldkollekten sind sehr wichtig bei vielen solcher Prediger. Es verbindet sich sehr oft, gerade wo so groß vollmundig Dinge versprochen werden, wird auch vollmundig zur Kasse gebeten. Es ist fast schon eine Gesetzmäßigkeit. Beobachten Sie das mal, wenn Sie sowas schon mitbekommen haben. Und oft auch Unmoral, die dann mitschwingt, dass es ja das Übergeistliche dann ins Fleischliche umschlägt. Davor warnt uns auch das Wort Gottes. Habt ihr es im Geist angefangen und wollt es im Fleisch vollenden? Eine Warnung gerade vor einer schwärmerischen Übergeistlichkeit. Bleiben wir nüchtern und wachsam. Bleiben wir auf dem Boden der Heiligen Schrift. Und vor allem die Schande dann, auch vor der Welt, wenn die großen vollmundigen Versprechungen und großen Prophezeiungen etwa einer Erweckung ausbleiben, auch von Heilungen. Viele gehen dann frustriert nach Hause, manche fallen dann ganz vom Glauben ab und sagen, das wurde uns doch gesagt und ist nicht eingetroffen. Seien wir da nüchtern. Wir haben auch schon Heilungen erlebt, aber wir machen keine vollmundige Propaganda daraus. Sonst, wenn es da nicht eintrifft, ist die Schande groß. Und Gott schickt auch Krankheit oftmals zum Heil und Segen, dass Menschen in sich gehen, in die Stille kommen und zum Nachdenken über ihr Leben und umkehren. Es ist nicht immer ein Fluch auf der Krankheit. Ja? Wie viele haben sich schon bekehrt? Erst als sie krank waren, als sie in einer Krise waren. Wilde Wellen, die Schande produzieren. Ja, und wie viel Schande ist schon über die Christenheit gekommen durch solche Leute, die falsche Versprechungen gemacht haben in der großen Öffentlichkeit. Und dann wurde darüber gespottet. Auch Zukunftsvoraussagen. Seien wir vorsichtig mit detaillierten Zukunftsvoraussagen. Im Jahr so und so viel ist die Wiederkunft Jesu. Wie viele Sekten und auch andere Leute haben das schon behauptet und haben sich damit irren müssen, weil die Heilige Schrift sagt, Zeit und Stunde weiß niemand. Allein der Vater im Himmel hat es in seinem Vatergeheimnis verborgen, Matthäus 24. Und so auch die Frage an uns, suchen wir nach Sensationen, Zeichen und Wundern? Oder, liebe Geschwister, haben wir alles, alles in Jesu Wunden? In Jesu Wunden. Wo gibt es heute noch neue Passionslieder? Immer nur Halleluja und Tamtam, aber Passionslieder, ja, das ist oft ein Waisenkind, auch in christlichen Gemeinden. Dann das 21. Kennzeichen, müssten wir 5 Minuten vorher sagen, wenn ich Punkt machen muss, weil ich habe noch einiges, sonst setze ich es heute Mittag fort einfach. Das 21. Kennzeichen steht auch in Vers 21. Irrsterne, Wandelsterne auch, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Nun, bei diesen Sternen werden wir erinnert an das englische Wort für Stern, wie heißt das? Stars, Star, ja. Und Sterne sind ja solche, die Orientierung geben.
Wenn man etwa bei Nacht wandert und sich gut mit den Sternbildern auskennt, kann man auch bei Dunkelheit den Weg gut finden. Ja, die Richtung auch auf dem Meer. Auf dem Meer bei Nacht orientiert man sich ohnehin an den Gestirnen. Heute haben wir natürlich auch Kompass und so weiter. Aber früher, im Mittelalter, im Altertum, haben die Leute sich an den Sternen orientiert. Aber nicht im Sinne der Astrologie, ja, sondern der Astronomie und der Geographie. Das ist ein großer Unterschied. Muss ich jetzt hoffentlich hier nicht erklären. Astrologie ist die dämonische Form des im Aberglauben und Astronomie ist die wissenschaftliche Erforschung des Sternenkosmos. Dann also diese Sache mit den Sternen, mit den Stars. Ich möchte es mal darauf jetzt konzentrieren. Jeder Menschenkult, jeder Starkult, auch in frommen Kreisen, ist vom Bösen. Würdet ihr das auch so sehen? Versteht mich nicht falsch, wir dürfen Vorbilder haben, auch im christlichen Bereich, aber bitte nicht an Menschen binden. Nicht an Menschen binden. Ich muss immer wieder daran denken, als die Verklärung des Herrn stattfand, in Matthäus 17 beschrieben, da waren Mose und Elia auch erschienen, als der Herr sich in seiner göttlichen Gestalt ihnen gezeigt hatte, dem Johannes, dem Petrus und wer war noch dabei? Jakobus, ja. Und dann heißt es so schön, als die Jünger aufsahen, sahen sie niemand als Jesus allein. Darauf kommt es an. Unser einziges und letztgültiges und vollkommenes Vorbild ist Jesus allein. Nicht irgendwelche Geschöpfe, weder Engel noch okkulte Elemente, auch nicht die Sterne und auch schon gar keine Menschen, die doch Fleisch sind. Wir dürfen Vorbilder haben, aber bitte nicht daran hängen, an solche Menschen oder ihnen nachpilgern. Manche reisen hunderte Kilometer, um Prediger zu hören. Ich weiß sowas immer von mir und ich hoffe, andere tun das auch. Wenn ihr eine gute Gemeinde vor Ort habt, geht dorthin. Wenn ihr vor Ort keine bibeltreue Gemeinde habt, dann betet, dass euch Gott die nächst erreichbare Gemeinde zeigt. Ja, heute ist man ja mobiler, aber es gilt immer das Prinzip, je näher, desto besser, wenn nicht da ist, dann die nächstmögliche bibeltreue Gemeinde suchen und unterstützen. Ja, das ist ein Prinzip auch der Frage des Menschen, der Menschenverehrung. Wir sollen den Herrn allein verehren und in ihm unser Vorbild suchen. Am Ende bleibt nichts anderes als Jesus allein. Wenn alle Menschen vergangen sind, wenn wir auch bei anderen und bei uns selber auch die Schwächen, die Sünden erkannt haben, müssen wir sagen, unser Fleisch ist wie Gras und wir fehlen alle mannigfaltig. Aber der Herr ist uns das Vorbild an Reinheit und Vollkommenheit, das wir als Menschen niemals erreichen können. Nur durch seine Gnade sind wir gereinigt. Allein durch sein Blut reingewaschen von aller Schuld und Sünde. Und so auch die Frage an uns, betreiben auch wir frommen Starkult oder ist Jesus Christus allein unser Vorbild und Maßstab? Jesus allein. Und nun kommt hier ein Einschub, ein Zitat aus dem Buch Henoch. Das ist auch die zweite Stelle, wo hier aus einer apokryphen Schrift des Judentums zitiert wird im Judasbrief. Aber dadurch, dass es hier im Judasbrief zitiert wird, ist es von Gott inspiriertes Wort Gottes. Ja, bei Henoch selber nicht, aber in dem Judas, in dem Gott es dem Judas ins Herz legt, ist es auch hier von Gott inspiriert. Und da heißt es, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Hier wird wieder zwischen eingeschoben und betont, dass Gott nicht schweigt zu all diesen Missständen und Verführungen, sondern dass er im Regimente sitzt und das Gericht durchführt. Und wir dürfen es ihm überlassen. Was wir tun sollten, werde ich auch heute Mittag noch sagen, ist auch eine gute biblische Art von Gemeindezucht, wo Gemeinden zerstört würden durch ihr Lehren. Aber das letztgültige Gericht, auch nach 1. Korinther 5, Kapitel über Gemeindezucht, ist, dass Gott sein Gericht halten wird. Und selbst wenn wir jemand ausschließen müssen aus der Gemeinde, soll es für die Gemeinde zum Segen sein, dass sie nicht durchsäuert wird vom falschen Sauerteig, aber auch dem, der ausgeschlossen wird, damit er umkehrt und Buße tut, damit sein Geist gerettet werde durch die Gnade des Herrn, ja, damit auch er merkt, ich liege doch falsch und dass auch er noch eine Chance zur Umkehr findet. So auch nach Matthäus 18. Ich werde es heute Mittag noch ausführen, wenn der Herr Gnade schenkt. Ja, bleibt noch Zeit für zwei Punkte?
Einen,
ja. Dann das 22. Der 22. Kennzeichen der Irrlehrer. Die Irrlehrer sind Unzufriedene und Murrende. Unzufriedene und Murrende. Das steht in Vers 16. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Murrende waren auch die Israeliten in der Wüste. Sie waren durch Mose und Aaron, letztendlich durch Gott, aus Ägypten befreit worden, herausgeführt aus der Gefangenschaft. Und sie wären auch schnell in das verheißene Land gekommen, wenn sie nicht Unglauben gehabt hätten. Wir haben es gestern gehört. Sie haben nicht geglaubt, Josua und Kaleb, die gesagt hatten, wir werden diese Riesen besiegen in diesem verheißenen Land. Aber sie haben auf die 10 anderen Kundschafter gehört und ihnen geglaubt und wollten ja Josua und Kaleb sogar steinigen. Und dann hat Gott gesagt, jetzt müsst ihr für diese 40 Tage, die die Kundschafter im verheißenen Land waren, 40 Jahre in der Wüste umherirren als Strafe. Und das war dann auch passiert. Und dann haben sie immer wieder gemurrt. Dann wollen wir lieber zurück nach Ägypten. Und Mose und Aaron, ihr führt uns nicht richtig. Wir wollen selber die Macht. Rote Kora, habe ich schon erwähnt. Dann haben sie gesagt, wir haben nichts zu essen. Dann hat Gott Manna geschickt und Wachteln. Dann haben sie erst gefreut, dann haben sie nach einiger Zeit schon wieder gemurrt. Sie waren nie zufrieden, haben sich sogar nach den Fleischtöpfen Ägyptens und damit auch nach der Knechtschaft zurückgesehnt. Und die Frage an uns, sind wir zufrieden mit dem, was Gott uns zuteilt? Oder murren und klagen wir dauernd über irgendwelche Dinge? Wir Menschen wollen immer mehr, das liegt in unserer fleischlichen Natur, immer mehr Wohlstand, immer mehr Geld und Besitz, immer mehr Macht und Einfluss, immer mehr Liebe, was auch immer. Man kann da praktisch fast alles dahinter setzen. Und im geistlichen Bereich reicht vielen der Glaube nicht aus. Gerade auch die Adressaten des Judasbriefs damals waren ursprünglich auch Gnostiker. Ich habe es gestern schon gesagt. Denen hat der Glaube nicht ausgereicht. Die wollten höhere übersinnliche Erkenntnis und sind damit von der Schlange verführt worden. Die sagt, ihr werdet sein wie Gott und eure Augen werden aufgetan werden. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Sündenfall. Aber sie wollten mehr. Das hat ihnen nicht ausgereicht, dass sie von allen Bäumen essen durften, außer diesem einen. Von dem wollten sie auch noch essen. Ja, immer mehr. Von dem Glauben zur Gnosis, von der Erlösung zur Erleuchtung will der Mensch schreiten im geistlichen Bereich. Und deshalb haben wir so viele Sekten, so viele esoterische Irrlehren, so viele Anthroposophen, Kosmosophen, Theosophen und andere Sophen. Übersinnliche Erkenntnisse, unzufrieden mit dem, was in Gottes Wort geoffenbart ist, soll ihnen nicht reichen. Und dabei haben sie überhaupt nicht verstanden, wogegen sie opponieren. Das haben wir gestern auch noch gehört. Diese lästern alles, was sie nicht verstehen. Sie verstehen es nicht. Ihr Sinn ist verblendet. Und wir können für solche Menschen beten, dass Gott ihren Sinn öffnet. Dass sie verstehen, was in Gottes Wort eine Fülle des Reichtums steht. Unausschöpfbare Schätze. Ich habe gestaunt, was im Judasbrief alles steht. Beim ersten Lesen, ja, habe ich auch nicht viel verstanden. Ja. Aber je weiter man darüber betet und hineingräbt, kann einem der Herr auch zeigen. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch längst nicht alles ausgeschöpft. Wenn jetzt da noch verschiedene Brüder was sagen würden, wir werden noch unerschöpfliche Reichtümer in diesem kurzen Brief allein schon entdecken. Lesen Sie die Bibel. Es ist wirklich lohnenswert und es führt uns wirklich in die wirkliche Erkenntnis, die rettende Erkenntnis, die mit dem Glauben an Jesus Christus untrennbar verbunden ist. Kein anderer Weg zum Heil und zur Erlösung. Ja, aber die Murrenden, ihr Ziel ist letztendlich zu sein wie Gott. Sie sind erst dann zufrieden, wenn sie Gott sind. Die Lüge der Schlange in 1. Mose 3, Vers 1 bis 5. Und das ist die Wurzel der Sünde. Damit schließt sich der Kreis. Die Murrenden wollen letztendlich im letzten Ziel an die Stelle Gottes treten und ihn verdrängen. Und damit sind sie in die Falle Satans geraten. Und deshalb die Frage an uns, sind wir zufrieden mit dem, was Gott uns zuteilt, auch an Erkenntnis, auch an Glauben, auch an Liebe und Kraft? Sind wir damit zufrieden mit dem, was wir empfangen haben? Sicherlich, wir dürfen uns ausstrecken, auch nach den Gaben, aber am wichtigsten ist die Liebe. Es heißt in 1. Korinther 13, ich möchte die Stelle noch lesen, und wie viele sind aber auch schon da vom Pferd gefallen, indem sie Gaben wollten, die gar nicht verheißen sind für unsere endzeitliche Epoche. 1. Korinther 13, Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und dann heißt es in 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Und weissagen heißt das Wort Gottes verständlich predigen, sodass es das Herz trifft. Das ist wichtig, Liebe und verständliche Auslegung des Wortes Gottes. Und bei diesen sensationellen Gaben sollten wir äußerst vorsichtig sein und das nicht betonen, wie es in manchen Kreisen geschieht. Das wäre jetzt ein Thema für sich. Also seien wir zufrieden mit dem, was der Herr uns zuteilt, und setzen wir die Gaben ein, auch in der Gemeinde, die er uns gegeben hat. Denn das sind die Gaben, die zur gemeinsamen Erbauung dienen. Wenn etwas nur für mich selber dienen soll, dann ist es nicht im Sinne dessen, dass es zur gemeinsamen Erbauung dient, wie es in 1. Korinther 14 auch betont wird. Ja, und dann noch ein letztes, 23. Kennzeichen. Sie sind unehrlich. Ich schließe damit den Vers ab, deshalb mache ich das auch noch. Sie sind unehrlich. Da heißt nämlich, ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Das heißt, die Irrlehrer gebrauchen sehr gerne Schmeichelworte und Angeberei aus Eigennutz. Sie predigen den Menschen zum Beispiel, du bist wer, du hast Würde, der Mensch ist groß, Reichtum ist gut, ein Christ soll auch Wohlstand haben, sieh es nicht so eng mit der Sünde. Ja, es gibt solche Verkündiger tatsächlich. Und wie oft wird der Mensch ins Zentrum gestellt und nicht mehr Gott, auch bei manchen ganz großen Verkündigungen in Deutschland. Ja, die Größe des Menschen, die Annahme des Menschen. Man hat sogar das Lied geändert in manchen Liederbüchern. Ich bete an die Macht der Liebe, genau aus dem Grunde. Da heißt es nämlich ursprünglich, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem heiligen Triebe, mit dem ich, und wie geht's weiter? Wurm geliebet ward. Und was hat man daraus gemacht? Mensch, mit dem ich Mensch geliebet ward. Ich will doch kein Wurm sein. Ja, es ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Der Mensch will etwas sein, eben kein Wurm. Das ist ja so gering. Aber genau darin liegt das Heil. Die Gnade fließt nie aufwärts, sondern immer abwärts, so wie ein Bach. Ja, abwärts zu dem, der erkennt, ich bin ein verlorener Sünder, ein armes Würmlein vor dem Herrn. Und das letzte Wort, das von Martin Luther überliefert ist, auf dem Totenbett, schriftlich festgehalten, auf einem Zettel, wir sind Bettler, das ist wahr. Und so abschließend nun die Frage, sagen wir den Menschen ungeschminkt die Wahrheit über ihr Elend und ihre Verlorenheit vor Gott? Und erkennen wir es auch selber für uns oder wollen wir uns groß machen? Oder erkennen wir, wir sind groß allein, indem Christus in uns wohnt? Seine Stärke ist unsere Stärke, aber die kann nur in unserer Schwachheit wirken. Ja? Allein in ihm sind wir stark, indem wir ihm unsere Schwachheit bringen. Es gibt ein so schönes Lied, aber ich kann es nicht auswendig. Da heißt am Anfang, ich alles nichts, nee, Jesus nichts und alles ich. Und am Schluss heißt es, ich bin nichts und Jesus alles, sinngemäß. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt drin habt, wörtlich. Vielleicht können wir das auch noch singen. Das finde ich so schön, wie der Mensch zunehmend entdeckt, am Anfang ist er alles und am Schluss entdeckt er, der Herr ist alles. Ja, in ihm habe ich die Fülle. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, Herr. Auch das möchte ich dir sagen. Ich bin nichts und alles bist du. Und Herr, das ist auch gar nicht so einfach. Und wir wollen dich bitten, dass du uns das schenkst, unser Leben ganz auf deinen Altar zu legen, dass wir ganz dir dienen. Reinige uns, reinige mich von aller Schuld und Sünde, auch heute, Herr. und schenk uns Gnade, dass wir dir ungetrübt dienen können, auch in dieser Woche, Herr. Segne auch diese Gemeindearbeit. Segne auch deine Diener, die hier dein Wort verkündigen, auch die Ältesten, die Verantwortung tragen. Auch jeden, der kommt, dass alle gestärkt werden und dass sie auch gemeinsam dir dienen können. Herr, und wir bitten dich auch, bewahre unsere Gemeinden, wo auch wir hingehen, vor Verführung und Irrlehre und wo solche Dinge eindringen, schenk uns Unterscheidung der Geister. Bewahre auch uns selber davor, dass wir Falsches lehren und stell uns immer wieder Geschwister zur Seite, die uns auch korrigieren in aller Liebe und Wahrheit. So danken wir dir für diesen Tag. Segne die Gemeinschaft, segne allen Austausch, sei du mit uns und behüte uns in deiner Liebe und Gnade. Amen.